Ein Riese hört auf, 1,97 lang. Nicht nur aufgrund seiner Erscheinung wird er künftig in der deutschen Bundesliga fehlen. Vom schlechtesten Schiedsrichter zum besten und das gleich viermal. Unternehmer, DJ, Spielleiter. Dennis Aitekin, schön, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen bei Ohne Filter. Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, Dennis. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich, dass wir jetzt zum ersten Mal auf unter Anführungszeichen unprofessioneller Ebene zum Quatschen kommen und auf unseren ersten Kaffee gehen.
Das ist cool, ja, mal außerhalb vom Platz.
So ist es.
Wobei auf dem Platz bist du ja auch entspannt, insofern.
Ja, du ja auch. Das ist, aber da können wir nicht so Kaffeegespräche führen, weißt
du? Ja. Sehr gut, die Wertschätzung beiderseits ist da. Wir wollen traditionellerweise gleich einmal mit unseren fünf schnellen Fragen beginnen und passend zu unserem Format. Die erste, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Also wenn es ein Kaffee ist, dann tatsächlich mit einem ganz wenig Schluck, also mit so einem Schluck Milch. Ansonsten morgens halt immer nur Espresso. Ich habe auch eine richtig geile Maschine, weil das ist so für mich jeden... Also so eine schöne La Marzocco, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist halt einfach, ich erfreue mich jeden Tag an dieser Maschine. Es gibt so viele Sachen, die man sich theoretisch kaufen kann, aber das ist so für mich das, was mir am meisten Freude bereitet.
Purer Luxus, Dankeschön. Und ich habe hier jedes Mal die Diskussion, ich habe gerade vorhin mit dem Johnny die Diskussion wieder gehabt, es gibt nichts Besseres als eine Siebträgermaschine. Es ist und so wie du sagst, diese La Marzocco-Maschine, es ist ein Lebensgefühl.
Es ist einfach, ich kann das auch keinem beschreiben, auch meine Frau sagt jedes Mal, du mit deiner komischen Maschine, aber das ist wirklich, das ist schon so ein Ritual, jeden Morgen aufstehen, dahinlaufen, Maschine einschalten und dann, ja, ist einfach geil.
Herrlich, jetzt schon mein Lieblingsgast.
Passt wie die Faust aufs Auge zu uns, wunderbar. VAR oder vierter Offizieller?
Boah, also ich sag mal so, bei dem modernen Fußball muss ich schon VAR sagen, weil die Jungs sind alle so schnell und es passt so viel Medienpräsenz, wir schaffen es ohne VAR, geht es leider nicht mehr.
Und VAR oder Torlinienrichter, das war ja quasi ein bisschen der Vorgänger davon.
Ja, auch da würde ich sagen, die Technik eher VAR, weil das dann doch mehr auflösen kann und das würde ich schon sagen, auch VAR.
Gelb oder Rot?
Wenn ich es vermeiden kann, dann sozusagen, ich versuche immer eher die geringere Strafe zu machen, weil ich bin ja nicht da, die Leute rauszustellen, sondern ich will ja nur einen Beitrag leisten, dass es ein schönes Fußballspiel wird und dann gebe ich lieber Gelb als Rot.
Paul Kalkbrenner oder Sven Väth?
Ah, das ist einfach. Das ist natürlich der Paule. Der ist natürlich ganz vorne dabei, ja.
Ja, bist ja hobbymäßig auch DJ. Da findet man auch was auf YouTube.
Ja, also ich muss es richtig stellen. Ich habe natürlich zu Hause wirklich Profi-Equipment. Ich könnte natürlich auf den ganz großen Bühnen auflegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Profi-DJ bin, sondern ich mache das für mich, damit ich auf andere Gedanken komme. Und jetzt ist eher mein Sohn, der in dem Bereich etwas aktiver ist. Aber seitdem dieses Video rauskam, habe ich in der Woche bestimmt 3 bis 5 Anfragen für, ob ich Zeit habe, aber am Wochenende, wenn die sehen, dass ich kein Spiel habe, fragen die meisten schon an und ob ich da irgendwie Zeit habe zum Auflegen, aber das mache ich natürlich nicht.
Ist es aber eine Option, wo du mal sagst, jetzt nach der Karriere vielleicht hobbymäßig 3, 4, 5 Auftritte pro Jahr?
Also ehrlicherweise, also ich liebe Musik und ich liebe elektronische Musik, vor allem Paul Kalkbrenner auch, ja. Und diese großen Festivals, das ist schon Wahnsinn. Viele konnte ich halt teilweise nicht besuchen, weil du halt entweder bist im Trainingslager oder in der Vorbereitung und dann kannst du ja nicht einfach auf irgendwelchen Festivals da auftauchen. Aber ich sag mal so, wenn das jetzt mal so punktuell, wenn sich das ergibt, würde ich das schon machen, gern, klar, weil das einfach auch Lebensfreude ist und ich versuche immer das zu machen, was mir Spaß bereitet. Das ist ja ganz wichtig im Leben, glaube ich.
Also die Tomorrowland-Tickets für das oder fürs kommende Jahr sind schon gebucht, ja. Oder wie?
Genau, Ushuaia, Ibiza oder Tomorrowland, das, wenn ich da einen Slot bekomme, dann bin ich voll dabei.
Herrlich.
Aber da müsst ihr auch kommen.
Ja, ich bin dann erste Reihe. Also hundertprozentig sogar. Ja, oder dürfen wir hinter dir stehen? Dürfen wir hinter dir stehen?
Ja, genau. Du bist ja jetzt bei der WM, da hast du wahrscheinlich keine Zeit, wenn ich da doch einen Slot kriegen sollte.
Ja, das, aber danach machen wir es ja nochmal. Wir haben ja dann danach Zeit.
Genau.
Ja. Dann lass uns mal ganz zu Beginn anfangen. Und die größte Frage, die uns gleich mal beschäftigt hat, war, warum wird man Schiedsrichter oder warum wurdest du Schiedsrichter? Was war da der Antrieb dafür?
Ja, ich hab schon Fußball gespielt natürlich, die ganze Jugend durch auch, habe aber gemerkt, also ich war Innenverteidiger, ich habe gefühlt alles immer weggegrätscht, was ging, aber so, dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie verstehe ich die Regeln nicht oder ich habe nicht verstanden, was da gepfiffen wurde. Und damals gab es eben einen Schiedsrichter Obmann, der früher in der Bundesliga gepfiffen hat, der hat gesagt, du mach halt mal so einen Schiri-Kurs oder so einen Lehrgang. Und dann habe ich den besucht und das war dann sehr, wie soll ich sagen, es war interessant. Man hat die Regeln aus den Fußball aus einer anderen Perspektive mitbekommen und dann dachte ich mir, das ist cool. Dann habe ich angefangen zu pfeifen mit 17 und dann ging es immer weiter nach oben und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, jetzt Fußball spielen geht nicht mehr und ich meine, Kreisliga, Bezirksliga, das war so das Höchste, was ich hätte spielen können. Noch weiter nach oben wäre es nicht mehr gegangen und dann habe ich schon gemerkt, boah, das liegt mir ganz gut mit dem Umgang mit den Spielern etc. Und da dachte ich mir, komm, jetzt mach's halt mal nur Schiedsrichter und habe dann mit Fußball aufgehört. Aber tatsächlich war so der Einstieg eher so, die Regeln vernünftig zu lernen, weil viele Sachen halt ich gar nicht gewusst habe. Und das war so der Beginn.
Glaubst du, es hat dir gut getan, dass du gespielt hast, dass du den Umgang mit den Spielern besser verbinden konntest? Oder haben alle Schiedsrichter irgendwie mal gespielt?
Also ich weiß jetzt nicht, ob alle gespielt haben, das glaube ich nicht, aber es ist natürlich schon so, man braucht eine gewisse Liebe zum Fußball. Also wenn das jetzt nur theoretisch alles gelernt ist und du kein Gefühl hast für das Spiel, dann glaube ich schon, dass es schwierig ist. Man kriegt es auch hin, denke ich, aber es ist natürlich besser, wenn du einfach weißt, wie sind so ein paar Bewegungsabläufe, wobei ich sagen muss, das, was auf Profiniveau passiert, ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Da habe ich auch nicht die Erfahrung, aber es hilft trotzdem, wenn du weißt, was heißt eben gemeinsam zu gewinnen, gemeinsam zu leiden und was heißt sich aufzuregen in bestimmten Situationen und da kann man dann schon an der einen oder anderen Stelle natürlich von der Erfahrung als Aktiver auch profitieren. Ja.
Warst du früher in deinen Anfängen dann auch überzeugt davon, okay, es geht nach oben oder war das überhaupt dein Ziel, dass du sagst, okay, du wirst dann, wenn ich Schiedsrichter mache, dann will ich Bundesliga-Schiedsrichter werden?
Nee, also ich habe nicht angefangen und gesagt, jetzt will ich Bundesliga-Schiri werden, sondern ich habe halt angefangen und habe gemerkt, es geht relativ schnell nach oben, wenn man vernünftig ist, wenn man diszipliniert ist. Also ich war mit Sicherheit nicht der Begabteste. Es gab andere Kollegen, die waren deutlich besser auch, die waren viel weiter in dem Alter. Aber ich war halt sau fleißig. Also ich habe halt immer sehr viel trainiert. Ich war bei den ganzen Lehrgängen. Ich war immer anwesend. Ich war immer verbindlich. Auf mich konnte man sich halt damals verlassen. Und dann habe ich das halt durchgezogen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und dann habe ich gar nicht jetzt so angefangen zu überlegen, werde ich jetzt irgendwann Bundesliga-Schiri oder sonst was. Mein Hauptziel war irgendwann nicht alleine auf dem Platz zu stehen. Weil als ich angefangen habe, war ich ja Einzelschiri auf dem Platz ohne Assistenten. Und ich habe dann immer bei uns hier im Verein gesehen, die haben damals Bezirksoberliga gespielt, da kam halt ein Gespann mit Assistenten. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einmal in meinem Leben es schaffe, mit zwei Leuten an der Linie da zu agieren, dann das wäre mein Riesentraum und das war so der Einstieg. Also das war mein Ziel, aber jetzt nicht Bundesliga oder sowas.
Hast du dann Jungs auch kennengelernt damals, wo du sagst, boah geil, die haben es mit mir hoch geschafft oder hast du die einfach unter Anführungszeichen auch überholt? Oder hast du dir damals vielleicht, als du dann das erste Mal Assistenten hattest, dir gedacht, boah, ja, das sind zwar jetzt meine Assistenten, aber irgendwie, ich bin trotzdem besser und werde die halt irgendwann hinter mir lassen?
Naja, also waren tatsächlich so zwei, drei Freunde, mit denen wir zeitgleich angefangen haben. Wir sind dann auch mehr oder minder alle gleichzeitig so in die Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landesliga als Schiedsrichter aufgestiegen. Aber ab dem Punkt hat man schon gemerkt, okay, jetzt wird's halt noch anspruchsvoller, noch schwieriger, du musst noch mehr Zeit investieren. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass die ein oder anderen Freunde auch da auf der Strecke bleiben. Man hat so Länder, also so oder bundeslandübergreifend schon auch Kollegen gehabt. Dann war ich bei so einer Länderauswahl, da habe ich ja auch mit 19, 20 Jahren das erste Mal ja den Patrick Ittlich kennengelernt, der ja auch für Hamburg dann da war. Und da sind wir quasi mehr oder minder ja gemeinsam da dann aufgestiegen. Also es gibt schon Leute, die man dann hinter sich gelassen hat, aber auch eben natürlich Leute oder Freunde, mit denen man dann zusammen aufgestiegen ist und auch dann letztendlich auch zusammen dann irgendwie in dieser Liga dann gelandet ist. Aber das ist halt im Sport, ich glaube im Fußball ist es ja nicht anders, dass man eben mit Leuten anfängt, mit denen man jahrelang gespielt hat und einige bleiben dann halt auf der Strecke. Das ist halt das Geschäft, ja.
Also was mich noch interessieren würde, wie warst du denn selber im Umgang mit Schiedsrichtern?
Ich habe ehrlich mich mit Schiedsrichtern gar nicht so beschäftigt. Also ich habe halt mein Spiel gemacht und versucht halt irgendwie, ich war mehr mit mir selber beschäftigt. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt mir die ganze Zeit mich mit anderen beschäftigt habe. Es ist ja auch das Problem, dass wenn man sich zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, insbesondere auch also es gilt ja eigentlich für alle Ligen, aber im Profibereich, wenn du da 1-2% deiner Energie sich mit Sachen beschäftigst, die dich ablenken, das ist halt nicht förderlich, ja. Und deswegen, für mich war das nie so ein Thema. Ich sehe halt schon, dass es gibt Spieler, die beschäftigen sich sehr intensiv, eher mit Schiedsrichtern, deren Energie, also die haben dann, denen fehlt dann natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch diese letzten paar Prozent, weil am Ende ist es, glaube ich, wichtig, sich auf das zu fokussieren, was entscheidend ist. Und das ist dann für den Spieler ja, je nach Position natürlich, entweder Tore schießen, verteidigen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, besser, da ist die Energie besser aufgehoben, ja.
Du hast da angesprochen, eben dein Ziel war, dass du irgendwann einmal ein Gespann hast rund um dich herum. Ich hatte keine große Fußballkarriere und ich kenne das sehr gut, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz alleine ist. Ich habe mir da sehr oft gedacht, Wahnsinn, warum tut sich das jemand an, da irgendwo in Österreich, sagen wir in der Hirschenliga, zu pfeifen und eigentlich 90 Minuten lang geschimpft zu werden und im übelsten Fall vielleicht dann auch noch körperlich angegangen zu werden. Hast du in dieser Zeit auch der Gedanken gehabt, zahlt sich das wirklich aus für mich? Will ich das wirklich? Oder war die Motivation so groß, dass du halt dieses Ziel auch erreichen wolltest?
Also ich habe, es gab schon Phasen, wo ich gesagt habe, boah, macht es wirklich Sinn, da das zu machen? Es gab auch in der ich hatte mal ein Spiel in der, ich glaube, das war ein Pokalspiel Kreisliga gegen Bezirksoberliga, Ergebnis 15-1. Und dann hat ein Spieler, der verloren hat, mir nach dem Spiel tatsächlich auf dem Parkplatz gegen meine Wade getreten, weil er halt unzufrieden war und der die Schuld halt bei mir gesucht hat. Und bei 15-1, was willst du da sagen? Ne?
Ja, klassisch runterpiefen halt.
Ja. Ja, ich hätte halt vielleicht, ich weiß nicht, was ich da hätte machen müssen, damit er zufrieden gewesen wäre, aber letztendlich tatsächlich ist es so, es gab schon Momente, wo du dann denkst, hey, braucht man das? Ne? Aber ich muss auch eins sagen, zu der Zeit gab es halt Social Media in der Wucht gar nicht. Also ich bin 95 Schiedsrichter geworden und 98, 99 in der Zeit, wo es dann so nach oben ging, da Social Media war halt nicht existent. Das heißt, heute ist es ja so, das gilt ja für einen Spieler genauso wie für einen Schiri, wenn du da halt, bei uns ist es halt ein bisschen extremer vielleicht, weil wir ja gar niemanden haben, der pro Schiedsrichter ist oder wenige. Wobei, das muss ich revidieren, die letzten Monate, das, was ich an Wertschätzung auch insgesamt oder in den letzten Jahren auch bekommen, ist schon außergewöhnlich, aber trotzdem, in der Regel ist es so, wenn die Leute unzufrieden sind, dann beleidigen sie halt bei Social Media. Und wenn du das halt als junger Schiedsrichter heute ertragen musst, egal ob bei Instagram, TikTok oder sonst wo, das ist schon, da brauchst du schon wirklich eine innere Stabilität. Und das hatten wir damals nicht. Und es war dann nur so ein Mikrokosmos. Da waren halt ein paar, haben sich aufgeregt und dann hat in der lokalen Zeitung stand drin, dass ich Tomaten auf den Augen hatte oder sonst was und dann war es das, ja. Aber das konntest du gut verarbeiten. Aber heute ist natürlich schon so, ich glaube, das ist ja das ist nicht nur bei Schiedsrichtern so, das ist bei Politikern so und das geht ja eigentlich darüber hinaus, dass die Leute da wirklich teilweise unter der Gürtellinie auch beleidigt werden.
Wobei ich finde, dass das Schiedsrichterwesen oder der Schiedsrichter generell, und jetzt habe ich eigentlich einen coolen Satz gehört bei der Verabschiedung von Patrick Ittrich bei Union Berlin, es geht ja einfach nicht ohne Schiedsrichter. Du kannst kein Spiel spielen ohne Schiedsrichter. Also jeder Spieler ist ersetzbar und natürlich auch der Schiedsrichter als Person ist ersetzbar, aber ohne Schiri wird das Spiel auch nicht anpfiffen. Also ohne Schiri und Ball. Und das fand ich irgendwie ganz cool und gleichzeitig habe ich aber, oder empfinde ich das so, ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht ist, aber der Respekt gegenüber dem Schiedsrichter an sich, der ist wieder größer geworden. Der war mal zwischendurch, war schon so, wo man, wo ich das Gefühl hatte, auch in den unteren Klassen, Schiedsrichter werden gejagt und was weiß ich, das Gefühl habe, also bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber das Gefühl habe ich, dass es schon deutlich besser wieder wurde, dass es mehr Wertschätzung auch gibt wieder für den Schiedsrichter generell und für euch, die jetzt aufgehört haben, ja sowieso.
Ja, nee, also es ist schon so, dass natürlich alles dafür getan wird. Der Verband macht sehr viel, damit auch diese Rolle, diese Aufgabe des Schiedsrichters auch gewertschätzt wird. Es gibt immer noch zu viele Fälle natürlich, wo Leute, also Beleidigungen ist ja das eine, aber natürlich körperliche Übergriffe, das ist halt, da ist ja jeder Fall zu viel letztendlich. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass natürlich sehr viel gemacht wird von seitens der Verantwortlichen, damit wirklich diese Rolle, diese Aufgabe auch die entsprechende Wertschätzung bekommt, die es verdient. Wir lieben ja den Fußball auch. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt auf den Platz gehen und uns denken, ich bin jetzt da der ganz große Gringo und ich bin jetzt auf dem Platz, damit ich jetzt meine Meinung durchsetze, sondern wir wollen ja, also das, was im Profifußball so und so, das, was du da aus nächster Nähe als Schiedsrichter erleben darfst, also diese Fähigkeiten, die Jungs da auf dem Platz mitbringen, das ist ja unglaublich. Und wenn du das aus nächster Nähe sehen kannst, dann ist das ja für uns auch eine Freude. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir dann nicht objektiv sind, sondern einfach, es ist eine Bewunderung. Ich meine, ich frage mich jetzt bei dir, Michi, bei deiner Größe auch, die Beweglichkeit, also weißt du, das musst du erst mal hinkriegen, weil ich bin 1,97, du bist auch recht groß. Und da denke ich mir, wie schafft man es als Mensch so, dann also so auch sowas hinzukriegen, ja? Und das sind halt alles Ausnahmekönner auf diesem Level. Und wenn du da halt ein Teil davon bist, dann ist es total cool, weil du halt das Gefühl hast, du gehörst halt zu dieser Fußballfamilie auch. Und dieses Gefühl, das habe ich so jetzt insbesondere in den letzten Jahren immer massiver gehabt oder immer mehr gehabt. In den unteren Ligen kämpfen natürlich schon viele Jungs und Mädels noch, das Gefühl auch zu bekommen, dass sie auch dazugehören, dass sie ein Teil des Spiels sind und so weiter. Und da wird aber viel gemacht und ich hoffe, dass es auch jetzt weiter positiv sozusagen nach vorne geht, ja.
Ich finde auch, dass ihr eben mit eurer Social-Media-Präsenz, die ihr jetzt mittlerweile auch macht, seid ihr ja auch quasi wieder Vorbilder für jüngere Generationen. Und eben der Umgang, da gab es ja eine Regeländerung mit der Kapitänssprache. Ich glaube, dass das auch schon sehr, sehr wichtig war, weil natürlich wissen wir, oder in dem Moment weiß ich es nicht, aber du bist ja von oben runter bist du immer eine gewisse Art von Weise Vorbild, aber dadurch, dass es nur noch normale Gespräche gibt und sobald eine Gruppe, das wurde ja Mobbing the Referee genannt, also dass da ein Mob quasi auf dem Schiri hinläuft und mit dem Diskutier gibt es einfach Gelb und das glaube ich schon auch, dass das eine Vorbildwirkung hat, vor allem euer Umgang ist ja dann auch deutlich entspannter worden. Also man hat ja gemerkt, wenn da nicht vier Spieler hinstürmen, ja, natürlich musst du dich verteidigen, weil in dem Moment, du hast deine Entscheidung getroffen, du brauchst auch keinem erklären im Notfall. Ja. Und das ist aber, finde ich, nochmal deutlich angenehmer geworden mit dieser Regelanpassung.
Ja, die Regelanpassung, die macht schon Sinn. Ich würde sogar sagen, die macht insbesondere auch in den unteren Ligen Sinn, weil sie halt einfach an der einen oder anderen Stelle den Schiedsrichter noch mehr schützt. Klar, wir im Profibereich, wir haben natürlich eine Vorbildfunktion und wenn dann natürlich, sagen wir mal, 5, 6, 7 Spieler auf einen zukommen, dann ist es schwieriger zu handeln und das zieht sich ja nach unten durch. Dann denken die sich, wenn die das da oben machen, machen wir es in den unteren Ligen auch. Insofern ist die Regel schon gut. Dennoch ich mag halt trotzdem mit den Leuten reden. Also wenn einer ganz normal zu mir kommt, dann habe ich mit dem trotzdem geredet, weil ich meine, warum soll er jetzt, auch wenn er nicht Kapitän ist, man kann ja ganz normal miteinander reden und ganz normalen Umgang haben. Das ist das eine. Das andere, und das ist das, was du ja sagst, klar, wenn nach dem Pfiff 6 Mann auf dich zugestürmt kommen, das Mobbing, the Referee, das ist genau der Begriff, den da auch die UEFA verwendet, das ist halt das, was unschöne Bilder produziert und das, aber da habe ich auch den Eindruck, dass es immer besser wird, ja, definitiv.
Hast du da hin und wieder dir dann gedacht, ah ja, vielleicht war es wirklich falsch, wenn so viele reagieren drauf?
Ja, also doch, das ist ja auch normal ein Stück weit, ne, dass du menschlich dich schon hinterfragst, wenn sau viel reagieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das der Hauptgrund ist, warum man seine Entscheidung oder in Zweifel stellt, sondern es ist eher, manchmal sieht man was oder man denkt, was gesehen zu haben, was aber gar nicht so ist. Und ich meine, wir hatten ja auch so einen Fall, das ist schon, da denkst du dir dann, hä, was habe ich denn da wieder gesehen? Aber das ist halt in der Geschwindigkeit manchmal wirklich brutal. Und das sind so Themen, wenn natürlich Spieler, ich sag mal, wenn deutlich mehr reagieren, dann kommst du schon zum Nachdenken, was ist denn jetzt los? Also warum ist die Entrüstung so groß? Also das ist dann schon auch ein Thema, aber nochmal, das ist jetzt nicht das Kernthema. Also wir gucken schon immer, was haben wir wahrgenommen, wo waren die Hauptprobleme? Und da versuchen wir dann natürlich letztendlich auch bei unserer Entscheidung dann zu bleiben. Aber manchmal liegt man halt daneben.
Hast du Assistenten gehabt, die irgendwie eine andere Linie gehen wollten, also wenn du neu mit einem Assistenten zusammengearbeitet hast, dass die irgendwie eine neue Linie oder eine andere Linie gehen wollten als du, wo du dann wirklich dir gedacht hast, nach zwei Spielen, boah, irgendwie, das funktioniert, das habe ich als Mitspieler auch, wenn ein neuer Spieler kommt, boah, irgendwie, ich komme mit dem nicht richtig zurecht, so, bei uns sind es aber 11, da kann man es ein bisschen überstellen oder es wird halt ein anderer dann dementsprechend dann auch aufgestellt. Aber hast du es auch gehabt, dass du Linienrichter unter Anführungszeichen erziehen musstest für deine Linie?
Naja, bei mir ging es weniger um das Thema, wie die jetzt winken, was sie für ein Verständnis von faul und nicht faul haben, sondern es ist eher immer bei mir, wie ist der Zusammenhalt im Team? Also wie kommst du zusammen auf dem Platz zurecht? Kannst du denen vertrauen? Und es gibt natürlich welche, die sind nur mit sich selber beschäftigt. Also in den Anfängen hatte ich teilweise Assistenten, da hast du schon gemerkt, dem war das eigentlich egal, was ich da drin gepfiffen habe. Hauptsache er lag richtig. Und das ist halt nicht so schön, weil du gehst ja schon auch als Schiedsrichter Team auf so einen Platz, genauso wie du als Mannschaft auf dem Platz stehst. Natürlich bist du trotzdem ein individueller Sportler, der Erfolg haben will. Das ist wahrscheinlich bei euch auch, dass dann es Leute gibt, die dann sich vielleicht einen Tick wichtiger oder einen Tick mehr an sich denken als an das Team. Und sowas haben wir natürlich auch. In den Anfängen war es auch so, dass ich an der einen oder anderen Stelle Leute dabei gehabt habe, wo ich mir gemerkt habe, hey, wenn ich einen Fehler mache, dann ist dem das wurscht gefühlt, ja. Und Hauptsache er lag dann richtig und das fand ich immer nicht gut. Aber das habe ich Gott sei Dank, wie gesagt, in den Profiligen gar nicht mehr vorgefunden, weil ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich gemerkt habe, die sind, also wir haben ein gemeinsames Ziel und zwar das Spiel vernünftig über die Bühne bringen. Und so, was das Spielverständnis anbelangt, da reden wir ja auch immer. Also was will ich nicht, also was will ich, dass er nicht winkt oder was will ich, wo bin ich großzügiger etc. Das sind ja alles Sachen, die wir dann natürlich in der Absprache dann durchgegangen sind.
So, zu Beginn deiner Karriere, wolltest du da gefallen oder war es dir schon wichtig, dass du so ein Profil entwickelst als Schiedsrichter?
Also generell ist es so, ich gehe nicht auf den Platz, um beliebt zu sein oder gefallen, irgendjemandem zu gefallen, sondern ich wollte einfach nur das Spiel leiten. Mein Problem war nur am Anfang, dass ich zu hart war. Also ich habe halt jede Rückfrage von einem Spieler als Angriff gewertet. Weißt, ich meine, es ist ja ganz normal, dass ein Mensch mal kommt und sagt, du, was hast denn da gesehen oder was war denn das? Und wenn du das so eine normale Aussage als Angriff wertest, das ist dann halt, weißt du, dann nimmst du dich wichtiger als du bist. Und da habe ich halt ein Stück weit auch wahrscheinlich zu großes Ego gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich bin jetzt der Schiri da in der Mitte und ich habe das zu entscheiden. Und wenn einer ganz normal gefragt hat, du, was war denn das? Da bin ich teilweise sehr barsch und sehr hart geworden. Und so bin ich aber nicht privat. Und dann habe ich mir irgendwann schon gedacht, also warum mache ich das? Also warum rede ich mit den Leuten nicht ganz normal? Und das ist schon ein Thema, das bei mir halt in den Anfängen, damit verbunden war, dass ich, glaube ich, also das war eine gewisse Unsicherheit, die ich in mir hatte und ich war mir nicht sicher und ich habe die Unsicherheit überspielt mit halt einer gewissen Härte, ja.
Entschuldigung, gerade in der Zeit, wo du ihr Schiedsrichter wurdest, ich verbinde mit dieser Zeit zu 100% Colina. Da war, irgendwie war ja der Schiedsrichter damals auch noch dieser Harte, der durchgreift, der quasi Unantastbare. Hast du da Vorbilder gehabt in dieser Zeit, an denen du dich irgendwie orientiert hast, oder gibt's das gar nicht so richtig?
Also Vorbilder, so klassisch, dass ich jetzt gesagt habe, ich will wie der sein oder wie der, das hatte ich nicht. Es ist halt nur so, du musst halt deine eigene Art finden. Und ich glaube schon, korrigiere mich, Michi, wenn ich falsch liege, ich glaube schon, dass man bei mir gewusst hat, okay, jetzt ist irgendwann mal die Grenze erreicht, jetzt ist er sauer. Aber man konnte immer, also zumindest in den letzten 6, 7 Jahren, konnte man ganz normal mit mir reden. Und das davor war es halt so, dass ich halt wenig mit mir reden lassen habe. Und ich habe das, ich habe mir selber die Frage gestellt, eben, warum ist das so? Aber es war jetzt nicht getrieben durch ein Vorbild. Also klar, da waren ja schon ganz große Namen auch auf internationaler Ebene, egal ob das Colina war. Es gab ja wirklich Urs Meier und wie sie alle hießen, das sind ja alles ganz große Namen gewesen. Und jeder hat halt so seine eigene Persönlichkeit und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man seine eigene Persönlichkeit hat und nicht irgendeinem nachahmt, zumindest nicht jetzt 1:1. Das war für mich jetzt nie so das Thema.
Hast du Momente gehabt, wo du Entscheidungen oder auch einen Auftritt gehabt hast, wie du mit dem Spieler umgegangen bist, wo du gesagt hast, so das ist ab jetzt meine Benchmark quasi, so die Linie oder diese Entscheidung kann ich in solchen Momenten immer treffen?
Also so pauschal, das Problem bei uns oder überhaupt im Fußball ist ja, du hast jede Situation ist ja unterschiedlich. Also du hast jetzt nicht 1:1 gleiche Situationen, aber natürlich hast du so Sachen, wo du sagst, okay, ja, wenn ich jetzt mit dem Spieler so und so umgehe, dann merke ich, der akzeptiert es eher, wie wenn ich das so und so mache. Also das sind schon so Themen und da gibt es immer wieder unterschiedlichste Herangehensweisen. Also klar, wenn du jetzt, ich habe halt immer geguckt, wie ist der Spieler gerade drauf? Also wir sind ja nicht jeden Tag gleich drauf und es gibt halt Momente, wo einer massiv unter Druck steht oder auch von zu Hause Probleme hat, emotional angeschlagen ist oder einer trifft ewig nicht oder der steht mit dem Rücken zur Wand, Vertragsverlängerung steht an. Es sind ja alles Faktoren, warum ein Mensch anders agiert als sonst. Und ich habe halt schon immer versucht, echtes Interesse an den Menschen zu haben und an den Spielern zu haben, damit ich verstehe, warum der manchmal vielleicht anders reagiert. Aber um ihm dann eigentlich zu helfen, dass er nicht aus der Reihe, weil ich gehe ja nicht auf den Platz und warte, bis einer irgendeinen Fehler macht oder bis einer irgendwie reagiert, damit ich ihn rausschmeißen kann. Das ist ja nicht meine Zielsetzung. Und ich habe versucht, dann halt immer auch so ein Bindeglied oder ein, ja, so helfen zu agieren sozusagen. Aber klar, du kannst halt nicht jedem helfen und du kannst auch nicht jedem irgendwie zu seinem Glück bringen. Und es gab halt schon, es gibt natürlich Spieler, die sind dann komplett, also die haben ein riesen Ego und das ist, verstehe ich auch, wenn du von früh bis Abend hörst, was du für ein toller Hecht bist, dann verstehe ich das, dass du, wenn du am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Platz stehst, dir denkst, was will denn jetzt eigentlich dieser Schiri da von mir? Ich bin ja hier der ganz Große. Und das ist schon wirklich, das muss man auch ein Stück weit, muss man da auch den einen oder anderen oder auch die Leute, also wirklich die Spieler da in Schutz nehmen und sagen, okay, das, was von außen passiert, dieses totale Hypen, ist ja mit Social Media noch krasser geworden, weil du das, also was die Feedbacks, die man da teilweise bekommt, das ist dann schon, da denkst du, also jetzt die letzten Wochen auch, meine Frau sagt, hey, das ist Wahnsinn, was die Leute da dir schreiben und was die da über dich schreiben und so weiter. Nicht, dass du denkst, du bist jetzt der ganz Große, du musst immer noch den Müll nach außen bringen. Du musst schon dein Zeug machen.
Hast du, zu meiner ganz lustige, dumme Frage, ich habe als junger Erwachsener noch Torjubel zu Hause mal, habe ich mal geübt oder sowas. Hast du mal geübt, wie du eine gelbe Karte gibst oder vor dem Spiegel, weißt du, hast dich mal angeschaut, so wie, oder hast dich im Fernsehen gedacht, dass dir, ja, sieht gut aus, das sieht gut aus. Weil du hast ja schon krass, also man muss ja auch ehrlich sagen, auch teilweise, also wir haben ja wirklich uns vor allem am Ende dann deiner Karriere sehr, sehr oft dann einfach ruhig unterhalten. Aber als ich noch jünger war natürlich, da gab es einen Blick und dann hieß es, okay, Vorsicht, weil sonst scheppert's.
Ja. Nee, also jetzt geübt vor dem Spiegel habe ich das tatsächlich nicht. Es ist halt schon so, keine Ahnung, also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mich damit beschäftigt habe. Das weiß ich noch, weil ich hab halt meine Haare, die waren dann immer zerzaust nach dem Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du schaust aus wie so ein Vogel. Du musst jetzt irgendwas machen, damit diese blöden Haare halten. Und dann habe ich halt irgendwas. Und dann habe ich das natürlich mal getestet, die ganze Zeit irgendwelche komischen Gels und Sprays etc. Bis es dann wirklich so war, dass es kalt hat. Weil ich meine, am Ende, weißt, wenn du ausschaust wie so ein, was weiß ich wie, dann hat das ja auch eine Wirkung. Also du musst ja auch schauen, dass du so eine gewisse Ausstrahlung hast. Aber jetzt so, dass ich jetzt geübt hätte vor dem Spiegel, wie zeige ich die Karte oder sowas, das habe ich nicht gemacht.
Oder den Pfiff daheim üben.
Ja. Nee, Pfiff war nie das Problem bei mir, tatsächlich, weil ich immer schon laut gepfiffen habe. Das Problem ist eher so, es gibt so Leute, die pfeifen, also die jüngeren Schiedsrichter, also jetzt nicht in der Bundesliga, sondern in den Amateurklassen, die sind noch so eingeschüchtert, dann pfeifen die so ganz leise. Und wenn du so leise pfeifst, dann wird das schon nichts, weil die Leute dann schon merken, was ist denn das für einer? Also du musst schon eine gewisse Strahlkraft haben und ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und dazu gehört halt auch dann der Pfiff. Da musst du halt schon vernünftig und ordentlich reinblasen.
Du hast ja nur zwei Pfeifen in deiner Karriere gehabt, ja, genau. Gewesen. Hast du eine Ersatzpfeife mitgehabt zumindest?
Ich habe nur zwei Pfeifen verwendet. Die erste ist kaputt gegangen. Irgendwann in der Bezirksoberliga war das, glaube ich. Bei so einem Hallenturnier hat mir einer die Pfeife abgeschossen, dann ist sie abgebrochen. Und danach habe ich halt eine neue gekauft und die habe ich jetzt bis zum Ende tatsächlich jetzt genutzt. Ersatzpfeifen hatte ich auch keine, weil ich wusste, meine Assistenten haben halt immer welche dabei. Also das.
Oder sonst einfach.
Ja, nee, das.
Und bist du mal zum Spiel gefahren und hast irgendwas Essentielles vergessen, wo du sagst, keine Ahnung, also wie ist man denn da vorbereitet? Weil so blöd, dass es klingt, und das klingt wahrscheinlich jetzt für den normalen Zuhörer, aber ich fahre genau mit meinem Kulturbeutel zum Stadion, und da liegt alles picobello auf meinem Platz, aber du, ja, ihr kommt ja mit eurer eigenen Tasche natürlich, ist ja klar.
Genau, also ich habe tatsächlich bisher nur einmal was vergessen, und zwar bei meinem ersten Europa-League-Spiel. Das war mein allererstes Spiel in England. Ich glaube, in Birmingham war ich da. Ich weiß gar nicht. Es war mein erstes Spiel, war ein relativ junger FIFA-Schiri und dann haben die mir in Europa League gegeben. Also es war Gruppenphase auch noch. Also, und wenn du Gruppenphase Europa League pfeifst, dann ist es schon, da habe ich mir schon, Wahnsinn, endlich super und toll. Und wir haben ja so ein, für unser Headset haben wir so ein Ohrstück. Das ist ja passgenau, damit das eben wirklich, wenn du da so rumguckst, dass das Ding nicht runterfällt. Und ich habe nie was vergessen gehabt, aber da habe ich dann tatsächlich das Ohrstück nicht dabei gehabt und dann mussten die das da irgendwie so hinkleben, das hat ausgeschaut. Ich war mehr mit dem Ohrstück beschäftigt als mit dem Spiel, aber das war, glaube ich, ganz gut, weil ich war schon auch angespannt, erstes Europa-League-Spiel, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit mit meinem Ohrstück da beschäftigt war, das Spiel lief dann so vorbei und dann war alles gut auch, aber das ist, ansonsten, das Packen habe ich ja ritualisiert, also Trikots und Schuhe und das, was weiß ich, diese ganzen Sachen, die man halt so braucht, das war dann standardisiert. Ich habe zum Schluss wirklich nur noch ein paar Minuten gebraucht, weil ich wusste, jeder Handgriff, und ich bei zwei Tagen, wenn ich weg war, wusste ich, was ich einzupacken habe, wie bei drei. Also wenn es halt Champions League hatte, dann bin ich am Dienstag angereist, Mittwoch Spiel, Donnerstag zurück. Bundesliga ist immer nur ein Tag, also eine Übernachtung, und dann, das war dann alles relativ einfach zu handeln.
Hast du ein Lieblingstrikot gehabt?
Ein Lieblingstrikot? Ja, also von der Farbe, ich bin nicht so abergläubisch, aber ich habe schon immer gern ein schwarzes Trikot getragen, weil das so, schwarz ist generell meine Farbe, also ich bin immer mit schwarzen Trikots letztendlich unterwegs, also das heißt, ich ziehe auch privat nur schwarze Sachen an und nur schwarze Klamotten, in der Regel nicht, weil ich jetzt mir denke, ich muss, keine Ahnung, das ist irgendwie, dann kam ja irgendwann andere Farben auch bei uns, also so gelb, rot und grün und was weiß ich, das war für mich so ein bisschen bizarr, weil ich, als ich angefangen habe, war halt alles schwarz, und das ist, deswegen ist schwarz, so würde ich sagen, meine Farbe.
Ja, bist ja der smarter Typ, ne? Das passt schon. was ja schon auch irgendwo ein Thema ist, hat man als Schiedsrichter überhaupt einen Lieblingsclub? Ich meine, als Kind oder als Jugendlicher hast du das ja bestimmt gehabt, aber behält man sich sowas?
Also ich wohne in der Nähe von Nürnberg und ich war als Jugendlicher schon ein paar Mal beim 1. FC Nürnberg da im Stadion und sowas, aber das ging dann so schnell bei mir das ging immer weiter nach oben, dann habe ich ja selber, war ich dann überhaupt nicht mehr also jetzt so als Zuschauer im Stadion, ich war ja selber, jedes Wochenende habe ich ja teilweise 2, 3 Spiele gepfiffen und jetzt hier in der Region, ich war dann ein paar Mal bei Greuther Fürth und ein paar Mal beim 1. FC Nürnberg, aber du hast dann keinen klassischen Lieblingsverein, ne? Sondern auch in der, klar, wenn du in der Bundesliga dann bist, ich verbinde eher immer die Menschen. Also ich mag halt die Leute dann und dann hast du halt Spieler, mit denen verstehst du dich besser. Das heißt auch nicht, dass ich dann deswegen quasi für die pfeife oder sowas, weil die Leute immer denken, ja, der versteht sich mit dem super, deswegen pfeift er für den. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach nur, ich mache meinen Job und jeder Spieler macht halt seinen Job. Und mir war es halt immer nur wichtig, es gab halt so viele wirklich angenehme Leute da in dem Geschäft, wo du dann dich auch darauf gefreut hast, die wieder mal zu sehen.
Michi, hast du noch eine Frage? Weil sonst würde ich sagen, wir beschließen diese erste Folge mit Dennis jetzt mal.
Ich bin extrem happy und habe mich schon zurückgenommen, weil für Folge 2 muss ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben.
Genau, wir haben noch einiges vor. Herzlichen Dank erstmal und auch euch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weitere Episode von Ohne Filter. Wenn ihr Ideen oder Kommentare habt, dann haut es unten rein. Und wenn du außerdem die Videoepisoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Kanal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Kanal Plus Podcast, produziert von Bestspieler Digital.